Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 19. März 2012 zum Thema Was blieb vom arabischen Frühling zwischen dem Fluch der Religionen und der Rohstoffe? Zu Gast ist Karin Kneißl, Juristin, Expertin für Völkerrecht, Lehrbeauftragte, Korrespondentin. Gastgeberin ist Ursula Rockenschaub.
Guten Abend, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Kepler Salons. Ich möchte, bevor ich meinen Gast begrüße, noch kurz darauf hinweisen, dass es hier eine Gastronomie gibt im Kepler Salon. Also jetzt vor der Veranstaltung kann man noch gerne etwas bestellen. Während dem Vortrag ist es nicht so gut, also wandern jetzt noch bitte. Gästebuch liegt ebenfalls auf. Zum Schluss kann sich da gerne jeder eintragen. Und nachdem die ganze Veranstaltung aufgezeichnet wird, audiomäßig, ersuche ich zum Schluss, wenn die Fragerunde ist, dass die Leute dann warten und mit dem Mikrofon erst dann, wenn das Mikrofon kommt, erst dann sprechen, dann wird das auch mit aufgezeichnet. Kurz zu meiner Person, ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Ursula Rockenschaub, ich bin Redakteurin beim Fernsehen bereits 10 Jahre, habe Kommunikation studiert und bin ausgebildete Kulturmanagerin und bin inzwischen sehr im aktuellen Dienst tätig. Umso mehr freut es mich, wenn ich an meiner Seite jemanden sitzen habe, der sehr aktuell im Geschehen drinnen ist. Neben mir hat Dr. Karin Kneißl Platz genommen. Den meisten wird sie wahrscheinlich aus Fernsehen und Radio und so weiter bekannt sein. Sie ist promovierte Juristin, freie Publizistin und Arabistin. Von 1990 bis 1998 stand sie im diplomatischen Dienst der Republik Österreich, unter anderem im Völkerrechtsbüro und im Kabinett des Ministers. Seit Herbst 1998 ist sie freischaffend und unabhängige Korrespondentin und Lehrbeauftragte, ja. Unter anderem an der Universität in Wien, der Diplomatischen Akademie in Wien und auch der Landesverteidigungsakademie oder der Theresianischen Militärakademie. Sie lehrt auch an der Universität in Beirut. Zu ihren Forschungsthemen zählen unter anderem Völkerrecht, die Geschichte des Nahen Ostens und der Energiemarkt. Und zum Schluss gibt es dann auch noch einen Buchtipp. Also der Energiebocker hat sie geschrieben, wie Erdöl und Erdgas die Weltwirtschaft beeinflussen. Passend dazu wird sie heute die Frage stellen, was blieb vom arabischen Frühling zwischen dem Fluch der Religionen und der Rohstoffe? Ja. Das ist, glaube ich, jetzt schon das Thema. Ich darf Sie mir einen Vortrag bitten.
Vielen Dank. Ja, werte Gäste, vielen Dank an die Veranstalter. Danke, Frau Rockenschaft, für die nette Einführung. Ich hoffe, ich kann Ihnen in den nächsten 30 Minuten einen kleinen Exkurs in die arabische Welt bieten, der uns alle vielleicht ein wenig schlauer macht, warum ist die aktuelle Situation so dramatisch, wie sie ist. Ich muss dazu sagen, wie viele Menschen habe ich letztes Jahr mitgezittert, mich mitgefreut und war trotz all meiner Skepsis als jemand, der, ich glaube, sicherlich 20 Mal die Animal Farm von George Orwell mit diversen Nachhilfeschülern gelesen hat und an sich Revolutionen eher misstrauisch bis skeptisch gegenüberstehe, weil Orwell hat mit seinem Blick auf das, was aus der russischen wurde, leider sehr recht behalten. Und fast erleben wir gegenwärtig also das Handbuch zum Misslingen einer Revolution, weil auch jetzt in gewisser Weise die Jakobiner die Macht übernehmen und die Revolution ihre eigenen Kinder frisst, beziehungsweise die sie lostraten, das feste Gefühl haben müssen, dass ihnen geraubt wird. Ich möchte in keiner Weise Prognosen stellen, wohin sie geht, sondern eher eine vielleicht etwas düstere Bestandsaufnahme, wo wir heute stehen. Möchte sie aber trotzdem nicht sozusagen jetzt entlassen in dem Gefühl, es geht alles den Bach hinunter. Vielleicht kommen wir dann in der Debatte doch auf einige lichtere Momente. Sie können mich gerne dazwischen unterbrechen, wenn irgendeine Verständnisschwierigkeit ist, aber ich glaube, dank der Technik und der guten Geister, die dafür sorgen, sollte das möglich sein. Aber wenn irgendwo ein Begriff unklar nach hinten dringt, dann bitte sofort unterbrechen, damit keine Verständnisschwierigkeiten auftauchen. Ansonsten hoffe ich, dass ich die Vorgabe 20 bis 30 Minuten erfüllen kann und darf damit starten. Mit einer kleinen Übersicht, die ich vorbereitet habe. Also meines Erachtens geht die Revolution jedenfalls weiter, weil die säkulare Mitte, die diese Revolution lostrat, und ich muss sagen, ich war ehrlich wirklich überrascht und beeindruckt von der bürgerlichen Mitte, die in einigen Staaten weiterhin vorhanden ist. Diese wurde von den Ereignissen überrollt, aber es geht, man sieht es also an den fortlaufenden Entwicklungen, gerade in Ägypten, weiter und es findet jetzt ein starker gesellschaftlicher Konflikt statt, gerade auch was eben die gesetzgeberischen Veränderungen in den Parlamenten, in Tunesien, in Ägypten und andernorts betrifft. Syrien, Iran können wir gerne nachher dann besprechen, das ist ein eigenes tragisches Thema. Wir haben auch im letzten Jahr erlebt, gerade am Beispiel von Libyen, eben Interventionen rund um die Revolution, wobei ich Libyen wirklich als Ausnahmefall herausnehmen würde, inwieweit das nach einem ähnlichen sozusagen Kategorie wie die Revolution in Ägypten und Tunesien zu verstehen ist. Es ging hier von Anbeginn sehr wohl auch um Rohstoffe, wie es auch im Irakkrieg 2003 ganz klar auch um die Kontrolle von Rohstoffen ging und um Einflussnahme. Wir erleben eben gegenwärtig mit den neu gewählten Parlamenten einen politischen Islam, der jetzt eben auch in diesen Staaten an die Macht kommt, einen sunnitischen Islam, anders als eben in der Islamischen Republik Iran, wo seit 1979 ein schiitischer Klerus die politischen Geschicke lenkt. Einen Ausblick, den wir vielleicht auch unternehmen können, inwieweit dieser Funke der Jasmin-Revolution auch auf die Golfstaaten noch überspringen könnte. Das war mit ein Grund, warum die Erdölpreise im Vorjahr angefangen haben, in die Höhen zu gehen. Und wir spüren es eben gegenwärtig, wie weit eben auch hier die Geopolitik die Preise weiter treibt. Aber meines Erachtens ist diese Möglichkeit sehr wohl gegeben, dass es eben auch noch zu Revolutionen im Golf kommt, die dann noch viel brisanter werden könnten. Auch wenn die 22 Staaten des arabischen Raumes sich teilweise sehr, sehr stark voneinander unterscheiden und jedes Land eben seine eigene Bewertung, Untersuchung verdient, so gibt es doch etwas, was man ein bisschen als einigendes Band beurteilen könnte. Es ist nämlich die Problematik des Youth Bulge, auf den ich dann noch eingehen werde, also der Babyboomers in der arabischen Welt, vor allem der geburtenstarken Jahrgänge in den frühen 1980er Jahren. Die Bevölkerungspyramide in den arabischen Staaten sieht also anders als bei uns, wo wir so einen Pilz haben, haben wir also dort wirklich eine Amphore mit einer sehr, sehr starken Jugendanteil, Durchschnittsalter in manchen Staaten bei 16, 18 Jahren. Viele mit einem Universitätsdiplom, teilweise zweifelhafter Qualität, aber es ist ein Diplom, das sie sozusagen in der Tasche haben und das ihnen aber nicht die Garantie auf eine berufliche Perspektive gibt. Übrigens ein Problem, das nicht sich auf die arabische Welt beschränkt. Ich habe das also letztes Jahr, als die Revolutionen losgingen, auch davor gewarnt, also dass sich ähnliche Dinge auch in Spanien, Frankreich und so weiter abspielen könnten. Und man hatte dann ziemlich bald gesehen, dass genau dieses Problem dann auch andere Staaten ergriffen hat. Wie ja auch übrigens das Wort Orientierung von Orient kommt und wir uns gegenwärtig vielleicht in manchen an Orient wieder mal orientieren. Und dieses revolutionäre Momentum ja auch entsprechend für Unruhe sorgt in verschiedensten Regionen der Welt. Es war das erste Mal seit einem Jahrhundert, dass die arabische Welt sozusagen wieder für Aufruhr, Unruhe gesorgt hat, also das Erwachen, eine Annachta, eine arabische Renaissance. Wir stellen uns auf die Hinterbeine, wir überwinden den Status quo. Das letzte Mal, dass das der Fall gewesen war, das war kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Damals nämlich das Aufbegehren arabischer Nationalisten gegen die Allmachtstellung des Osmanischen Reiches. Osmanen, türkische Besatzung von 400 Jahren wurde sozusagen abgeschüttelt, teilweise mit Hilfe der Briten, aber dann ist sozusagen all diese Renaissance, diese Erneuerungsbewegung auch wieder verschütt gegangen und die arabische Welt war fast in einem Art Koma-Zustand und das konnte man auch ganz gut ablesen anhand der Entwicklungen in den 1990er Jahren, als sich die gesamte Welt drehte, veränderte, Lateinamerika, Osteuropa, Ausnahme die arabische Welt. Also dort hat sich einfach nichts verändert, dort herrschte Stagnation pur Und man hat sich also gefragt, warum ist das so und warum ist diese Revolution jetzt aufgebrochen? Darauf möchte ich kurz eingehen und dann eben in die Gegenwart hineinschauen. Worauf ich noch kurz hinweisen möchte, ich sage immer, vielleicht ein bisschen bildartig gesprochen, es waren die glatt rasierten jungen Männer in den engen Jeans, die auf die Straßen gegangen sind. Es waren nicht die Rauschebärte. Die sind erst sozusagen am Tag 5 in Ägypten auf die Revolution aufgesprungen, sondern es war eben diese bürgerliche Mitte der jungen, nicht-islamistischen Jugendgruppen, wobei die Opposition in Ägypten noch nicht wirklich vom Himmel gefallen ist. Es gab vorher schon Oppositionsbewegungen, aber dass das Momentum dann letztes Jahr im Februar so Schlag auf Schlag ging, das hat viele Ursachen und ich glaube, ein starke war einfach auch das Überraschungsmomentum. Also Ben Ali und Mubarak, man konnte es an ihren Gesichtern geradezu ablesen, sie waren zutiefst erschüttert und überrascht über das, was sich da abspielte. Ich vergleiche die Ereignisse von 2011 gerne mit den politischen Umwälzungen in Europa 1848, also auch damals eine bürgerliche Revolution, aus Untertanen wollen emanzipierte Bürger werden, Citoyens. Und wenn ich schon auf 1848 zurückgreifen darf, was zweifellos eine etwas eurozentrische Sicht ist, aber wir befinden uns in Europa und Finn hier im Saal wird wahrscheinlich 1848 einiges sagen. Also es war einfach dieses ähnlich flächenbrandartige Aufbegehren. Und auch damals schlossen sich also junge Akademiker, Bauern, Rechtlose zusammen, um gegen Absolutismus vorzugehen. Und da gibt es eine nette Anekdote, als Kaiser Ferdinand eben in der Hofburg, so sagt die Anekdote, eben raussah und dort das Getümmel beobachtete, fragte er seinen Hoflakaien, ist das eine Revolte? Und er sagte, nein, Majestät, es handelt sich um eine Revolution. Und daraufhin Kaiser Ferdinand den berühmten Satz, ja, darf uns denn das? Also dieses, ja, darf uns denn das, also diesen Status quo durchbrechen, genau diese Überraschung hatte ich den Eindruck bei Beobachtung also der Gesichter verschiedener, der Potentaten, die plötzlich sozusagen vor eine völlig neue Situation und hier greift einfach auch das Wort Revolution, es war eine völlige...
Na, vielleicht den Ohrsticker
runtergeben. Hier runter, okay, dann gebe ich beide runter.
Genau. Gerne. Vielleicht ein bisschen.
Das ist gut. Eben eine völlige Umwälzung der Verhältnisse. Und was auch wichtig ist, dass die jungen Menschen auch meines Erachtens ein wesentliches Erziehungstabu überbrochen und durchbrochen hatten, nämlich diese Tradition des und. Das Tabu nämlich auch, du Individuum hast nichts zu verändern, es ist alles schicksalshaft vorgegeben. Also das, Sie kennen es vielleicht das türkische Wort Kismet oder im Arabischen eben Maktub, es steht geschrieben im großen Schicksalsbuch und daran hat der Einzelne nichts herumzuhantieren. Genau das wurde auch durchbrochen und damit, wie bei allen politischen Revolutionen, natürlich auch ein großes gesellschaftliches Momentum. Also um in eurozentrischen Kategorien ein wenig verharren zu dürfen, vielleicht ein 1848 und ein 1968 gleichermaßen sozusagen, das hier stattgefunden haben mag, aber wie gesagt, noch viel zu früh hier den Ausgang zu bewerten. Die Menschen haben aber diese Ängste überwunden, wir haben keine Angst mehr und sie begehren eben jetzt weiter auf, weil sie natürlich zu Recht sagen, die Revolution wurde uns geraubt. Hinzu kommt natürlich, dass auch die Wirtschaftskrise wächst. Also wer sich heute nach Ägypten oder Tunesien begibt, wird sehen, dass die Jugendarbeitslosigkeit noch viel dramatischer angewachsen ist, als sie zuvor schon war. Und dass natürlich auch das Problem der Brotrevolte, also eines Hungeraufstands, kann noch folgen. Eine der Losungen am Tahrirplatz am 12. Februar war, wir haben unsere Freiheit und Würde wieder, wir können jetzt heiraten. Also der Wunsch, heiraten zu können, Familie zu gründen, ist gerade für die jungen Männer in Ägypten etwas ganz Entscheidendes. Das mag jetzt vielleicht in unseren Ohren hier in Mittelwesteuropa etwas seltsam klingen, aber heiraten bedeutet einen Status in der Gesellschaft haben und vor allem auch für einen jungen Mann überhaupt mit einer Frau in Kontakt zu sein, weil einfach rigide Sittenmoral die sich gerade in Nordafrika und in einigen östlichen Staaten natürlich auch in den letzten zwei Generationen verschärft hat. Also das Kairo der 60er Jahre war um einiges liberaler als das Kairo der Gegenwart. Und hier ist eben ein fortwährender Konflikt natürlich gegeben. In der gegenwärtigen politischen Situation haben wir natürlich auch eine interessante Entwicklung, wobei man jetzt also auch bei den noch in Ägypten bevorstehenden Präsidentschaftswahlen den Eindruck gewinnt, das militärische Establishment macht gemeinsame Sache mit den Muslimbrüdern, die also die Parlamentsmehrheit stellen, nicht die absolute, aber doch gemeinsam mit den Salafisten haben sie 70%. Nur gleichzeitig wachsen natürlich auch die Klüfte zwischen den, man meint, eher pragmatischen Muslimbrüdern und den sehr ideologisch rigiden Salafisten, die teilweise von Golf-Petromonarchien unterstützt werden, sehr großzügig. Also eine Anekdote hier am Rande, vor ein paar Monaten kam es am Tahrirplatz auch zu Zusammenstößen zwischen Muslimbrüdern und Salafisten rund um das Thema neue Verfassung. Also eine neue Verfassung soll jetzt geschrieben werden. Und die Salafisten also skandierten, wir brauchen keine Verfassung, hielten den Koran in die Höhe, es steht ohnehin alles im Heiligen Buch. Also diese ausschließliche Ausrichtung auf den Koran und in keiner Weise andere politische, zeitgenössische Mechanismen zuzulassen, wobei man dann den Salafisten wahrscheinlich auch ins Stammbuch schreiben sollte, sie sollten keine Mobiltelefone benutzen, weil auch die gab es zu Zeiten des Propheten nicht. Aber sie sind dann natürlich recht wählerisch mit dem, was sie zulassen und was sie nicht zulassen in ihrer etwas schwierigen Weltanschauung. Also es findet jedenfalls ein Wettlauf der Frommen statt. Wer frömmer ist und sich abgrenzt, hat sozusagen die besseren Karten, meinen manche. Wer die größere Gebetsbeule auf der Stirn trägt, ist also der bessere Ägypter, der bessere Muslime. Und an diesen Äußerlichkeiten kann sich eben auch gegenwärtig so manches entzünden. Die ägyptische Nationalversammlung sieht im Moment so aus, dass also grün sind die Muslimbrüder, blau die Salafisten und dazwischen haben sie also viele versprengte Kleinparteien, säkulare Parteien. Wie das jetzt ausgehen wird, welche Koalition gegründet wird, wie die Gesetze verändert werden, welche Auswirkungen das auf den Status der Frau, auf die Rolle der Minderheiten, Stichwort Kopten und so weiter haben könnte. Wie gesagt, das kann man gegenwärtig alles nur mit Fragezeichen versehen, aber wir können gerne darüber dann noch sprechen. Bedenklich, sehr bedenklich ist in meinen Augen die Einflussnahme bestimmter Regionalmächte wie die Katars, also dieses Mini-Emirat, wenn wir es auf der Landkarte situieren, also diese kleine Halbinsel im südlichen Zipfel des Persischen Golfes. Zwei kurze Zahlen, 300.000 Staatsbürger, 1,7 Millionen Arbeitssklaven aller Art, die sozusagen dort von Straßenarbeit bis auch hin zu, sage ich einmal, diplomatischen Aktionen alles wahrnehmen. Katar hat im Moment seine Finger überall drinnen. Seit gestern ist es also auch bekannt, nachdem ein arabischer Diplomat das ein bisschen durchliegen ließ, dass Katar sehr wohl in Syrien also Waffen zur Verfügung stellt. Und Katar hat also meines Erachtens eine äußerst zweifelhafte Rolle in vielen Bereichen. Ich war vor 3 Wochen kurz in Katar, weil ich einfach verstehen wollte, unter anderem, was treibt sie an, sozusagen, was ist dieser politische Aktivismus, dieser außenpolitische. Und der ist also äußerst ambivalent. Es gibt also ganz kuriose Engagements der Kataris auch in Europa und ich muss sagen, als Europäerin und als jemand, der relativ freigeistig denkt und arbeitet, sehe es also mit großem Widerwillen, wie viele europäische Politiker und Unternehmer also wirklich einen Kniefall machen vor den Staatsfonds des Golfes, um eben dort zu Aufträgen zu kommen, Stichwort Opel und andere. Also da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Interventionen, wir sahen also im letzten Jahr eine Intervention militärischer Art, gegen die ich mich aussprach und ich tue das bis heute in Libyen. Es war ganz klar, dass es hier also nicht darum ging, die Solidarität im Sinne einer eben Unterbrechung von Menschenrechtsverletzungen oder wie auch immer zu handhaben. Das hätte man früher machen können, wenn es einem wirklich um die Menschenrechte gegangen wäre. Aber mittlerweile, wir leben ja in einer Orwellschen Sprache, werden also auch Kriege als humanitäre Interventionen bezeichnet. Wir haben hier eine solche. Und die Spätfolgen dieser Intervention sind natürlich auch ein wenig ablesbar mit den Ereignissen der letzten 10 Tage. Proklamation einer autonomen Region Ostlibyen, also dieses traditionelle Cyrenaika-Gebiet, wo es gegenwärtig in Libyen, und das war in gewisser Weise absehbar, dass es hier also innerhalb einer Gesellschaft, die doch von sehr starken Stammesloyalitäten geprägt ist, dass es hier zu Absetztendenzen kommen könnte. Und bei Syrien ist man sich natürlich aus vielerlei Gründen sehr, sehr unsicher. Soll man nicht intervenieren? Ich bin das Gegen zu intervenieren. Das Risiko, dass Syrien zerfallen könnte, ist noch ein viel größeres. Wie überhaupt wir natürlich gegenwärtig gerade im Nahen Osten die Folgen des Ersten Weltkrieges sehr, sehr stark miterleben. Also ich verweise auch gerne immer wieder darauf hin, der Zweite Weltkrieg endete meines Erachtens im November 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer. Das war in gewisser Weise das endgültige Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg geht fröhlich weiter voran, er ist mitten unter uns. Die Grenzen im Nahen Osten, aber auch natürlich die Grenzen teilweise in Mittelosteuropa sind Ergebnisse des Ersten Weltkrieges. Und das sehen wir also gerade am Beispiel Syriens auch. Die Frage, die man sich halt immer wieder auch stellen muss, ist, wo liegt überhaupt Syrien? Also wenn Sie syrische Nationalisten sprechen, dann werden die Ihnen ganz andere Territorien nennen, als das Syrien in seinen heutigen Staatsgrenzen. Aus damals 10er Sicht gehört oftmals der Libanon ganz klar zu Syrien, und sozusagen das Herausschneiden des Libanons ist in den Augen vieler syrischer Nationalisten genauso ein Kolonialbruch gewesen, wie auch eben die türkische Grenze erklärt unter anderem gegenwärtig auch die Probleme mit der Türkei unter anderem. Wir haben also diesen alten Begriff der syrischen Erde von Bilad al-Sham, das geht viel, viel weiter. Und Damaskus hat auch in den Augen und Ohren vieler Araber so den Klang der alten Hauptstadt eines arabischen Großreiches. Also wer von Ihnen vielleicht einmal Gelegenheit hatte, den wunderbaren Hollywood-Schinken Lawrence of Arabia zu sehen, der meines Erachtens eine gute Bebilderung einfach der Sehnsüchte, der Enttäuschungen des Verlaufes dieser arabischen Revolte des Ersten Weltkrieges ist. Sturm von Damaskus und eben Ziel Damaskus sozusagen als Hauptstadt für ein arabisches Königreich inne zu haben. Das, glaube ich, schwingt auch hier bis heute nach. Was wir gegenwärtig erleben, ist ein Überschwappen eben der vielen Konflikte aus dem Irak in Richtung Syrien. Veteranen, also bezahlte Söldner aller Art, dringen gegenwärtig vom Irak nach Syrien ein. Und es ist unter anderem auch, wie gesagt, es gibt hier viele, viele Faktoren, ich will es nicht auf eine Ursache herunterbrechen, auch ein Stellvertreterkrieg zwischen den iranischen und den saudischen Interessen in der Region. Wir können gerne darauf dann nachher noch eingehen. Ich werde dann vielleicht aus Zeitgründen, weil ich habe gerade ein Zeitzeichen erhalten, dass das kurz überspringen, aber vielleicht nur ein Wort dazu. In allen mir bekannten Sprachen heißt dieses Gewässer im Golf Persischer Golf. Im Arabischen ist es der Khalij al-Arabi, der arabische Golf. Und dieses Gewässer sozusagen, wer hier die Hegemonie hat, wer hier die Kontrolle hat, das ist auch ein alter Streit. Und wenn Sie nehmen Saudi-Arabien, das Arabien der Sauds, also Jahrgang 1932, ein relativ junges Land von Kameltreibern aus persischer Sicht, aus türkischer Sicht, übrigens das einzige Land neben Liechtenstein, das den Namen einer Familie trägt. Und auf der anderen Seite das alte, nicht-semitische, arische Persien mit seinen 4000 Jahren Hochkultur und Staatszivilisation sozusagen. Hier sind viele, viele Konflikte, die ineinander greifen, und hinzu kommt natürlich noch theologischer Streit, Schia versus Sunna, aber nicht nur das. Und das ist natürlich ein Konflikt, den wir gegenwärtig auch in Bahrain sehen, und der im Irak schwelt, der im Libanon schwelt, der in Syrien schwelt und wo natürlich viel gegenwärtig ineinander greift, wo ich bis dahin gehen würde, sozusagen in einer Worst-Case-Annahme, dass wir sozusagen hier Grenzen verschieben sehen können, Staatenimplosion, also Staaten, die vielleicht in ihren gegenwärtigen Grenzen von der Karte verschwinden können. Die Golfstaaten üben gegenwärtig die Politik des Panem et Circenses, also Brot und Spiele. Man decke die Wut der Bevölkerung, vor allem der Jugend, zu mit Bonizahlungen, mit Renovieren aller Moscheen. Aber auch hier wachsen die Frustrationen und wächst der Widerstand. Und wenn der Ölpreis fällt, dann ist diese Politik nicht mehr finanzierbar. Jetzt werden Sie mir natürlich fragen, der Ölpreis klettert auf 1,6, 1,7, wie soll der Ölpreis fallen? Also ich glaube, er wird gegenwärtig einfach sehr, sehr stark von der Politik getrieben, kann wieder fallen, wenn die Rezession sich verschärft. Und ich sehe das eher kritisch, die Rezession. Ich teile nicht gewisse Jubelmeldungen der Morgenmeldungen, der Abendmeldungen, das geht alles sehr rasch. Die wesentlichen Erdölreserven, der konventionellen Reserven, befinden sich im Golf. Das macht einfach diese OPEC-Staaten so interessant. Das sind 80% der Reserven. Und ich will Sie jetzt nicht damit langweilen, ich wollte Ihnen nur ganz kurz in Erinnerung rufen, viele von Ihnen haben das vielleicht noch im Kopf, im Jahr 2008, 4 Jahre, hatten wir sozusagen Erdölpreise, die auf ein Niveau von 150 Euro Dollar pro Fass gingen und dann, im Herbst wieder abstürzten. Das war nicht Angebot und Nachfrage getrieben, da war einfach sehr, sehr viel Spekulation, da war eine Blase drinnen. Und gegenwärtig ist meines Erachtens auch eine Blasenbildung, die aber vor allem geopolitisch bestimmt ist. Also aus dieser Hysterie der Märkte heraus, es könnte ja zu einem Waffengang im Persischen Golf kommen. Aber es ist, wie gesagt, es hat wenig mit Angebot und Nachfrage zu tun. Und der Nahe Osten ist natürlich in einem Chaos schlechthin. Wir haben hier Konflikte, die einander wechselseitig befeuern. Es ist der Afghanistan-Konflikt, es ist der Irak, es ist Libanon und es greift natürlich auch, wir haben das bei der Libyen-Intervention gesehen, das wollten viele vorher nicht hören, aber dieser massive Waffenzufluss, der unter anderem aus Frankreich kam, aber auch von Katar und anderen Staaten, diese Waffen sind mittlerweile schon längst in Mali, in Burkina Faso. Und es wird in der deutschsprachigen Presse nicht so aufgenommen, aber wer sich ein wenig für diese Ecke der Welt interessiert, bekommt mit, was sich gegenwärtig wieder in der Sahelzone abspielt, an Bürgerkriegen, die einfach angefacht wurden, unter anderem über diesen massiven Waffenzufluss. Und das ist in Syrien eben gegenwärtig auch im Gange. Menschen erobern gegenwärtig ihre Würde zurück. Wir erleben so wie 1989 bis 91 wirklich Geschichte. Also ich finde das als Analystin von weit weg, die ihr Dach über dem Kopf hat und die weiß, was sie morgen zu essen hat, interessant unter Anführungszeichen. Für die Betroffenen ist es natürlich eine Tragödie und eine Situation um Leben und Tod. Aber es sind historische Momente. Ich könnte mir vorstellen, dass rechtsstaatliche Institutionen sehr wohl möglich sind und ich vermeide persönlich bewusst immer den Begriff Demokratie, der einfach sehr, sehr missbraucht wurde. Ich halte mich eher in der Tradition von Montesquieu an die guten alten rechtsstaatlichen Kategorien der Gewaltentrennung und Demokratie ist einfach ein sehr missbrauchtes Wort und natürlich auch mit sehr starken Kategorien aus anderen Weltgegenden besetzt. Die Revolutionen können sozusagen in Anarchie und Chaos noch zerfallen. Ich darf schließen mit einem Zitat von des ägyptischen Schriftstellers Naguib Mahfouz, der den Nil für den Ältesten hält. Also alles, was sich am Nil abspielt, wird einfach seinen Radius in andere Breiten entfalten. Und daher ist wahrscheinlich neben Syrien unser aller Interesse einfach auch darauf gerichtet, wie geht es in Ägypten weiter und in welche Richtung wird sich auch das neue ägyptische Parlament entwickeln, wohin werden die Gesetze gehen. So, ich habe, glaube ich, die Zeit eingehalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir können jetzt in die Debatte gehen.
Darf ich vielleicht gleich meine erste Frage stellen? Also nach Ruhe klingt mir das Ganze nicht sehr, also da ist noch lange keine Rede davon. Sie haben bei einem Interview Libyen betreffend am 23. Jänner oder in einem Gespräch einmal gesagt, also 90% wollen eigentlich noch Gaddafi, den es ja nicht mehr gibt. Wird eine Normalität irgendwann wieder mal da unten einkehren? Sie haben, glaube ich, gesagt, 15 Jahre circa wird es dauern. Kann man je von Normalität sprechen? Gibt's ja. Da?
Also ich habe zu diesem Zweck dieses Interviews, da ging es damals in Beni Walid, gab es Pro-Gaddafi-Anhänger, die sich mit den Rebellen in die Wolle kamen. Und ich hatte zuvor mit libyschen Kollegen gesprochen, die mir gesagt haben, sie waren kurz zuvor in Beni Walid und in dieser Stadt waren sozusagen 90% der Menschen weiterhin für Gaddafi, nach der Devise Better the devil we know than the devil we don't know, also den einfach das Übel, das man kennt. Und hier ist die Angst einfach vor den Veränderungen sehr, sehr stark. Das haben wir im Irak mit Saddam Hussein genauso gehabt und haben es weiterhin, das Zurückerinnern sozusagen an die stabileren Zeiten unter Saddam Hussein. Also das ist nichts Libyen-Spezifisches, nichts Irak-Spezifisches. Das ist einfach nachvollziehbar, wenn die Menschen in diesem Chaos leben. Und das libysche Chaos ist noch nicht ganz so schlimm wie das irakische. Aber ich halte nichts von Quick Fixes, wie sozusagen die Amerikaner glaubten, der Irak ließe sich in 2-3 Jahren wieder aufbauen mit Öleinnahmen und so weiter. Genauso wenig wie ich, also im letzten Jahr hatte ich auch, gerade in Oberösterreich gibt es einige Unternehmer, die auf Libyen Abenteuer setzten. Und ich habe mir von einem sagen lassen, ich verstehe überhaupt nichts von der Gegend, er möchte dazu seine Zementfabrik jedenfalls gleich wieder weitermachen. Aber das geht nicht so rasch. Ja. Also es ist einfach, gerade wenn man sich ansieht, die Situation mit den Rebellen, ja, diesen jungen Männern, die 6 Monate auf Toyota Pickups herumballern durften, und die man jetzt sozusagen von dieser Machtstellung wegnimmt und sagt, und jetzt gehst du aber bitte in eine normale Arbeitsfunktion in irgendeiner Weise hinein. Das wird sich nicht so schnell arrangieren lassen, zumal auch einige dieser Milizen, den der Übergangsregierung schon mitgeteilt haben, sie wollen mit ihren Verbänden in ihrer Gesamtheit in die Nationalversammlung einziehen. Das heißt, man würde sozusagen paramilitärische Strukturen übernehmen und damit ja eigentlich das Land mit tickenden Zeitbomben versehen. Also da sehe ich sozusagen in Libyen, was die Rückkehr zu Gaddafi-Zeiten anbelangt, im Sinne von, man kann ja dort wunderbar investieren und die Rechtslage ist großartig, nachzulesen auf den Websites der der Wirtschaftsdelegation Tripolis, Leitl-Besuch Herbst 2010, also auch kommen Sie nach Libyen, investieren Sie hier, wunderbar. Das hat sich dann innerhalb kürzester Zeit gedreht und ich glaube, das wird in Libyen, also wenn ich heute vor der Sitzung der Entscheidung stünde, soll ich jetzt sozusagen hier in Libyen meine Produktion oder was auch immer aufnehmen, ich würde das eher mit großem Unbehagen sehen, weil von Rechtssicherheit keine Rede, von physischer Sicherheit und natürlich jetzt auch noch mit dieser neuen Autonomieerklärung sozusagen ist ein wenig ablesbar, dass hier vieles weiter schwelt.
Allgemein kann man aber von einer atypischen Revolution sprechen. Es ist jetzt die ganze Zeit von einer Facebook-Revolution gesprochen worden. Vertreten Sie diesen Ausdruck auch?
Nein, also ich sehe die Revolutionen in den verschiedenen arabischen Ländern sehe zweifellos in der Mobiltelefonie, also von SMS über Twitter bis hin zu Internetkontakten, Chatrooms, Blogs, die haben alle ihre Rolle gespielt. Aber Facebook-Revolution war es keine. Diese Idee einer Facebook-Revolution, die wurde vor allem vertreten von US-amerikanischen Universitäten und Thinktanks. Also die haben gleich ab Mitte März letztes Jahr viel so Symposien gemacht, nach der Devise, ohne unsere großartigen sozusagen Entwicklungen, ohne Mark Zuckerberg wäre sozusagen die arabische Revolution gar nicht möglich gewesen. Und das finde ich etwas schofel, weil es ist sozusagen, als würde man den Menschen, die diese Revolution gemacht haben, gar nicht zugestehen, dass sie sozusagen den Mut und die Zivilcourage haben, das zu tun. Und wenn Sie in den Jemen blicken, wenn Sie die Bilder vielleicht noch von Kairo in den Augen haben, da waren der Großteil der 2-3 Millionen Menschen, die in Kairo, der 2 Millionen, die in Ismailia, die in Alexandria, wo auch immer auf den Straßen waren, der Großteil von ihnen waren einfachste Menschen aus den Müllbergen, die nicht einmal eine SIM-Karte haben, geschweige denn einen Facebook-Account. Also das waren einfach Menschen, die sozusagen aus anderen Überzeugungen auf die Straße gegangen sind, als jetzt, weil sie sozusagen über soziale Netzwerke hier eine Inspiration erhalten hatten. Und ich halte das sozusagen für eine etwas ungute, indirekte sozusagen westliche auf den Zug hinaufspringen nach der Devise, ohne uns, ohne unsere sozusagen Instrumente, wäre das nicht möglich gewesen. Ja.
Aber Sie haben trotzdem gesagt, es war atypisch, weil es waren dieses Mal glattrasierte Männer und es war nicht die islamistische Jugend, die da eigentlich den Aufstand geübt hat.
Ja, aber die islamistische Jugend hat bislang auch nicht den Aufstand geübt. Also es gab sozusagen in Syrien 1982 gab es seitens der Muslimbrüder einen Staatsstreich eigentlich, Versuch. Aber man hat immer erwartet, dass sozusagen, wenn es zu Veränderungen kommen würden, diejenigen, die das lostreten würden, der Motor wäre sozusagen in den Reihen der Islamisten zu finden. Die Islamisten haben jetzt auch die Wahlen gewonnen, aber den ersten Stein ins Rollen gebracht hat die säkulare Mitte. In Tunesien, in Ägypten, teilweise auch in Syrien, in Jordanien teilweise, das ist dann alles relativ rasch unterdrückt worden. Und es haben dann bei den Wahlen sich die Islamisten durchgesetzt aus dem einfachen Grund, weil sie über die besseren Mobilisierungsmöglichkeiten verfügen. Die haben Vorfeldorganisationen, die haben ihre Jugendvereine, ihre Frauenvereine, die können sozusagen mobilisieren. Und diese säkulare Mitte, die wie gesagt den Mut hatte, den Anstoß zu setzen, die haben in der Zwischenzeit Seminare in Brüssel gegeben, wurden in Washington herumgereicht, aber die haben nicht die Hausmacht in Ägypten, in den Dörfern. Und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, warum die Islamisten sozusagen diese Popularität haben, weil der Staat ja in so vielen Bereichen versagte. Also die Religiösen sind überall dort eingesprungen, wo eine Blinddarmoperation unerschwinglich war, wo der Fußballverein nicht existierte und dort sind sozusagen dann die Frommen eingesprungen.
Kurz vielleicht eine Frage, dann kann ja gerne das Publikum auch Fragen stellen. Haben wir schon eine Frage? Bitte, gerne.
Ich sammle seit 20 Jahren Bücher von islamischen Islamgelehrten in verschiedenen Ländern, zufällig gekauft. Da steht überall dasselbe drinnen und wovon man bei uns kaum hört, aus volkspädagogischen Gründen nehme ich an. Jetzt möchte ich Sie zu zwei Büchern was fragen, weil die Frage, die mich interessiert ist, gibt es sowas wie den Islam, kann man darüber was sagen oder nicht, ja, weil der so verschieden sei. Um zwei konkrete Bücher möchte ich ansprechen. Den einen Autor, einer der berühmtesten, ist der Yusuf al-Qaradawi. Der hat geschrieben, Erlaubtes und Verbotenes im Islam, kennen Sie sicher?
Nein.
Das war ein Schulbuch in Österreich, jahrelang. Also das ist einer der ganz berühmten, der aus den Golfstaaten heraus Al Jazeera Frageonkel spielt und
ihn kenne ich aber das Buch kenne ich nicht.
Das kennen Sie nicht. Aber was halten Sie von der Art Islam, die er vertritt? Ist das Standard oder abseitig, zu mild, zu scharf? Und zu einem anderen Buch wollte ich Sie noch fragen, das kennen Sie sicher, den Hamed Abdel Samad.
Ja.
Ganz bestimmt nicht, der Untergang der islamischen Welt. Was halten Sie von dieser Analyse?
Also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu spezifisch für die anderen Anwesenden.
Naja, das ist ja sehr, er sagt kurz gesagt, damit ich Ihnen das abnehme, der Islam ist ein Faktor, der den ganzen Menschen in seinem ganzen Handeln und Denken dermaßen starr gemacht hat, dass diese Welt dort nur einmal vorerst untergehen kann und dann erst damit sie wieder auferstehen kann. Ja. Weil er den Menschen derartig in seiner ganzen Denkstruktur ihm abgewöhnt hat, das selbstständige Denken.
Danke. Ich möchte die Frage insofern beantworten, nicht jetzt ganz konkret, was ich von dem Al Jazeera Prediger Qaradawi halte, weil das ist relativ irrelevant, was ich von ihm halte. Ja. Tiefes. Naja, die Frage möchte ich so beantworten. Das Problem in der sunnitisch-arabischen Welt, das wir heute haben, ist, es gibt keine hierarchische Spitze mehr. Also mit der Abschaffung des Kalifats 1923 unter Kemal Atatürk in der Türkei wurde sozusagen die oberste Spitze, die die islamische Welt als Umma Islamia führt, wenn ich jetzt den Vergleich nehmen darf, päpstliche Spitze für die katholische Kirche. Sie kennen das Problem in der protestantischen Welt. Es gibt keine oberste protestantische Autorität. Daher, wenn Sie christlich-islamischen Dialog und sonstiges pflegen wollen, dann läuft das meiner Beobachtung meistens darauf hinaus, dass der Vatikan mit Teheran spricht. Weil da haben Sie sozusagen Autoritäten, Hierarchien, die sich irgendwo wiedererkennen, die sozusagen in einer gewissen Symmetrie zueinander stehen. Während die sunnitische Welt, und das sind 90% der Muslime, und sie haben keine gemeinsame Autorität mehr, der sich alle sozusagen unterwerfen würden. Wir haben sehr viele Einzelproponenten, das ist die Rechtsfakultät der Al-Azhar-Moschee in Kairo, das ist der von Ihnen zitierte Prediger von Al Jazeera, der natürlich über dieses Medium einen entsprechenden Radius hat. Wir haben die diversen Kalifatsansprüche von Bewegungen, ob sie jetzt das Kalifat von Cordoba oder von Bagdad sind, die mögen jetzt von anderen sozusagen als Außenseiter, Separatisten, Extremisten gesehen werden. Aber das Hauptproblem, und ich darf die Frage dahingehend beantworten, ist, dass es keine hierarchische Spitze mehr in der islamischen Welt gibt. Und die Versuche, die heute sozusagen gestartet werden, man kann gerne sozusagen auch ein wenig da in die Türkei blicken, wo sozusagen der Vorwurf von neo-osmanisch läuft und wollen die Türken sozusagen hier wieder ihre Einflussnahme auch über das Vorbild, über ihre Form von Islam und so weiter hineinbringen. Das wird von den großen Mengen der Muslime in der arabischen Welt, aber auch in der asiatischen nicht so akzeptiert. Wo leben heute die meisten Muslime dieser Welt? In Asien. Es ist Indonesien, es ist China, es ist Indien. Und diese Muslime können sich ja überhaupt nicht mit den Golf-islamischen Muslimen identifizieren. Ja. Natürlich haben sie heute über die verschiedensten, sehr bedauerlichen, karitativen Werke der Saudis und eben in den letzten 2-3 Jahren verstärkter Katarer in Nigeria, das ist, was wir heute in Nigeria erleben, die Boko Haram-Gruppe, die also gegenwärtig für sehr, sehr viel Blutvergießen sorgt, das ist ja nicht etwas, was vorgestern begonnen hat. Das hat in den späten 70er Jahren eingesetzt mit den eben missionarischen, karitativen und sonstigen Werken saudischer, wahhabitischer, karitativer Werke, Prediger, die nach Westafrika unter anderem gesendet wurden. Und die Wahhabisierung des Islams, also so wie sie heute beispielsweise auch in Ägypten erfolgt, über die massive Präsenz der Salafisten, über die Erfolge der Muslimbrüder, über das Straßenbild, so wie sie es heute auch in Kairo haben, das ist Ergebnis des Einflusses der Golfstaaten. Und daher, also ich kann diese Frage auch nur sozusagen als Nicht-Muslimin beantworten. Und wir erleben ja sozusagen in einem Mikrokosmos wie der muslimischen Gemeinde in Österreich die Konflikte. Also bei den letzten Wahlen, als Anas Chakfi sozusagen abgewählt wurde, Anas Chakfi, und ich möchte da nicht langweilen mit irgendwelchen Details einer Glaubensgemeinde, aber er ist Syrer, er ist sehr stark an Saudi-Arabien orientiert und das ist nicht die Mehrheit der Muslime in Österreich. Er wurde abgewählt von denen, die mehr sozusagen die türkische Community, weil die sind zahlenmäßig mit den Bosniaken die stärksten. Und die haben wiederum eine andere Auffassung. Und das sozusagen, hier sieht man an einem ganz kleinen Beispiel schon die vielen Klüfte, die vorhanden sind, die teils theologischer Natur sind, teils alte historische Diskrepanzen, die vorliegen. Aber natürlich hat sozusagen die Probleme, die ich sehe an Schulbüchern, die teilweise in Privatschulen in Österreich und nicht nur hier verwendet werden, wo die Öffentlichkeit wenig Ingerenz leider hat, und ich habe das mehrfach auch in Artikeln kritisiert.
Moment, bitte, können wir kurz Mikrofon? Achso, okay.
Nein, nicht nur im islamischen Religionsunterricht, sondern es gibt beim islamischen Religionsunterricht etwas anderes, sondern es gibt in Wien unter anderem auch ein saudisches Privatgymnasium, wo sozusagen die Lehrmaterialien nicht von der öffentlichen Kontrolle unterliegen. Und ich glaube, das ist das von Ihnen angesprochene Lehrbuch, das mir, wie gesagt, nicht bekannt ist. Ich weiß nur, dass die Unterrichtsmaterialien an dieser Schule, also nicht immer ganz dem schulischen Standard entsprechen. Aber dieses ganz konkrete Lehrbuch kenne ich nicht. Vielleicht da nur im Anschluss noch angemerkt, wenn ich mir diese Fußnote erlauben darf. Es ist Ihnen vielleicht bekannt, dass jetzt ein Dialogzentrum eröffnet werden soll, Dialog der Zivilisationen, das von Saudi-Arabien gesponsert wird. Und angesichts natürlich dieser eben geschilderten Verantwortung, die teilweise eben auch mit saudischen Mitteln finanziert wurde, halte ich das für etwas schwierig, weil in einem Land wie Saudi-Arabien dürfen sie die Religion nicht wechseln. Also Abfall vom Islam ist mit Todesstrafe bedroht. Ich frage mich halt, inwieweit hier sozusagen wirklich ein Dialog der Zivilisationen, da gibt es andere, vielleicht lebensnaheren gelebten Islam, sei es teilweise in Indonesien, sei es teilweise im Libanon, wo man sozusagen in einer anderen Form interkulturell miteinander versucht, irgendwie weiterzukommen, als das im wahhabitisch dominierten Saudi-Arabien möglich ist.
Darf ich da hinten, glaube ich, über eine Frage?
Jetzt wissend, dass das jetzt ein sehr breiter Kosmos ist, den ich da jetzt anspreche, aber bezüglich der Intervention oder einstiger Intervention, ich weiß nicht, ob er unmittelbaren Einfluss hat, weiß ich nicht, nordafrikanischer Machthaber einstiger, also vor allem beim Gaddafi war es ja sehr stark, dass er Richtung Süden irgendwie interveniert hat politisch oder sozusagen so eine Art Schirmherrschaft.
Der König der Könige in Afrika.
Ja, so ungefähr. Ja. Den er halt natürlich in der praktischen Ebene natürlich anders ausschaut, aber trotzdem hat er ja meines Wissens schon versucht, da irgendwie Fuß zu fassen, genauso wie Ägypten vor 20 Jahren noch stärker als es letzthin war, nehme ich an. Und jetzt meine Frage, ob es da irgendwie unmittelbare Folge jetzt gibt durch die, oder sind die eh froh, war das eher unliebsamer Einfluss, oder gibt es da irgendwie einen schnellen Abriss?
Gaddafi hat sich selbst unter anderem als afrikanischen Potentat gesehen. Afrika, wenn man so mal ganz grob sagen darf, ist natürlich ein alter, schwelender Konflikt, den wir bei Sudan ganz deutlich jetzt miterlebt haben, also das semitisch, arabisch, islamisch geprägte Nordafrika versus das nicht semitisch, eher animistisch bis teilweise christlich Schwarzafrika, Subsahara-Afrika. Und diese Konfliktgrenze ist eben im Sudan seit der Unabhängigkeitswährung, auch hier also britische Folgen britischer Kolonialpolitik, wo eben man ganz genau das nachvollziehen kann, was Sie eben angesprochen haben. Eben Nordafrika trifft Südafrika, islamische Welt trifft nicht islamische. Teilweise auch in Nigeria heute, ist ja auch ganz grob gesprochen ein Nord-Süd-Konflikt, nicht nur. Und dass das, was in Nordafrika sich abspielt, immer auch auf andere afrikanische Staaten überschwappen kann, sieht man schon mit den Waffenschüben, die also jetzt den Touareg-Konflikt, den Mali, den in Burkina Faso, also einige alte Brandherde wieder angezündet haben, weil natürlich jetzt die Veteranen aus Libyen weitergezogen sind, die Söldner unserer Zeit. Aber dass jetzt der gesamte afrikanische Kontinent hier in irgendeiner Weise hineingezogen wird, würde ich eher verneinen. Es ist wirklich dort in jenen Staaten spürbar, wo die Bruchlinien zwischen eben, wo wir also multireligiöse Gesellschaften im weitesten Sinne haben, und das trifft auf den bevölkerungsreichsten Staat Nigeria zu und das trifft auf Sudan ganz stark zu. Aber ansonsten habe ich persönlich große Hoffnungen in Afrika.
Also, ja, nein, mein, kurz, Darf ich kurz noch?
Ja, bitte.
Also vorher inzwischen war es nicht so, dass quasi eben bei Gaddafi so Subsahara-Region und Ägypten einen anderen Teil, ich weiß nicht mehr genau, welcher da jetzt konkret relevant war. Aber so, dass quasi entlang dieser Staaten, also vor allem auch entsprechende Bruchlinien im Wirkungskreis dieser drei Staaten oder dieser zwei Staaten.
Also, wie gesagt, sowohl Gaddafi als auch andere nordafrikanische Potentaten haben sich immer auch als afrikanische Politiker empfunden. Vielleicht ein wenig aus der Geschichte heraus, wer sich noch an Gamal Abdel Nasser, den Strongman sozusagen Ägyptens, erinnert. Nasser hatte in seiner Politik, er sprach immer von den konzentrischen Kreisen. Also er sprach davon, Ägypten ist ein arabisches Land, ein islamisches Land und ein afrikanisches. Und diese drei Kreise hat sozusagen Ägypten wahrzunehmen. Und daher, das ist natürlich, wenn ich mich jetzt in die Situation eines Subsahara-Afrikaners versetze, fühle ich mich natürlich hier in gewisser Weise stark bevormundet. Weil Subsahara-Afrika, Westafrika und das in seiner Historie wieder ganz anders bestimmte, von weißer Kolonialisierung bestimmte Simbabwe und Namibia und Südafrika haben einfach völlig andere demografische, heute auch eben gesellschaftspolitische Situationen, als wir sie in Nordafrika haben. Also ich würde nicht sagen, dass hier jetzt in irgendeiner Weise ein Anspruch auf eine Fortsetzung erfolgen könnte.
Das heißt, es ist für die eher Befreiung als irgendwie Destabilisierung in diesem Sinne oder so?
Das weiß ich noch nicht. Ich meine, im Moment sind leider sehr, sehr viele Waffen unterwegs. Das ist der Punkt.
Darf ich dann, bitte, da war jetzt die Frage, dann haben wir da drüben.
Ich möchte anschließen an die letzte Folie. Wohin wird es denn gehen in Ägypten jetzt? Es ist ja ziemlich gut bekannt, welche Positionen die Salafisten haben und die Muslimbrüder. Gibt es eine Idee in den nächsten 2-3 Jahren, was passieren wird in Ägypten?
Also eine Hypothese, die ich gehört habe, ist, es könnte sein, dass sozusagen das militärische Establishment mit den Muslimbrüdern gemeinsame Sache macht. Man teilt sich sozusagen die Pfründe auf und dass die Salafisten die neuen Oppositions eher im Untergrund sein werden. Also die Salafisten werden dann das sein, was vorher die Muslimbrüder waren, die unterdrückte Opposition. Das ist eine der Optionen, die ich im Gespräch mit Ägyptern unter anderem also hörte. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig heute sich vorzustellen, wo steht Ägypten in 3 Jahren. Ich weiß es nicht. Also die große Sorge, die ich vor allem habe, ist die wirtschaftliche Dimension. Ja. Ägypten ist hochverschuldet. Die ägyptische Regierung zahlt Subventionen für das Brot, für die Treibstoffe, für verschiedenste Grundnahrungsmittel, importiert 80% seiner Grundnahrungsmittel. Also wie das bei den heutigen Rohstoffpreisen, wenn Sie den Weizenpreis, den Maispreis, den Reispreis verfolgen, wie sich das ausgehen soll, weiß ich nicht. Und Ägypten lebt unter anderem von den Subventionen, die es vor allem von den USA bekommt. Jetzt werden die Klüfte zwischen Washington und Kairo aufgrund verschiedenster Ereignisse größer. Also ein Beispiel, wo das sehr klar geworden ist, war der Prozess, der gegenwärtig diesen Aktivisten von NGOs gemacht werden, denen man vorwirft, sie hätten sozusagen amerikanische Interessen gegen Ägypten vertreten. Obama hat daraufhin den Militärobersten, der Übergangsregierung Tantawi angerufen und gesagt, passt auf, wenn ihr das zu weit an die Spitze treibt, stellen wir unsere Subventionen ein. Ich frage mich auch, wie lange es sich die USA wirtschaftlich überhaupt leisten können. Und wenn es sozusagen auch zu einer starken Abkühlung, die Situation ist schon schwierig genug zwischen Israel und Ägypten gegenwärtig, wenn es hier sich noch massiv verschärfen sollte, dann wird natürlich auch vor dem Hintergrund eines US-Wahlkampfes, brauchen nur ein, zwei Kongressabgeordnete sagen, warum sollen wir an Ägypten 1,3, 1,7 Milliarden zahlen, wenn die sozusagen unseren wesentlichen Verbündeten wehtun wollen. Also da kann noch sehr, sehr vieles passieren, sehr vieles aufbrechen. Hätte ich die Möglichkeiten, in Ägypten etwas zu tun, ich würde einfach Beschäftigung schaffen. Ja. Das ist das Um und Auf. Ich habe vorhin kurz von der Jugendarbeitslosigkeit gesprochen. Sie müssen sich das vorstellen, Sie sind in der U-Bahn-Station beispielsweise von Kairo. Eine der U-Bahn-Stationen übrigens ist Kairo, die einzige Stadt auf dem afrikanischen Kontinent, und da wären wir wieder bei Afrika, das über eine U-Bahn verfügt. Also da gibt es viel zu tun. Als begeisterter Öffi-Fahrer bin ich sozusagen immer für große U-Bahn-Bauten und Ausbau der Zugslinien. Also auch in Ägypten bewege ich mich meistens mit dem Zug. Und die Zugslinien sind noch gut, aber die datieren teilweise aus britischer Zeit. Und da könnte man so viel machen. Und wenn Sie in den U-Bahn-Stationen von Kairo unterwegs sind und Sie sehen, das sind diese Drehkreuze, wenn man rausgeht, so wie in Frankreich, wo man sozusagen sein Ticket nochmal kontrollieren lassen muss, dass man nicht drüber springt über das Drehkreuz. Das stehen normalerweise 2, 3 Kontrolleure. Heute stehen dort 30, 40 junge Männer. Weil die begleiten einfach ihre Cousins, ihre Brüder, damit sie irgendwas unter Tags zu tun haben. Ja. Es ist mit der Revolution ist die Jugendarbeitslosigkeit gewachsen, weil fast alle Verkehrspolizisten entlassen wurden. Ja. Also die Polizei so als der Inbegriff von Böse. Es sind aus den Sicherheitskräften viele Leute entlassen worden. Wie immer man das jetzt qualifizieren will, politisch, Ergebnis ist, da sind noch ein paar hunderttausend Arbeitslose. Ja. Sie haben mit den Ereignissen in Libyen 1,2 Millionen Ägypter, die in Libyen arbeiteten. Ja. Also sind nicht alle rüber, aber es ist ein großer Teil. Was man überhaupt bei Libyen anmerken muss, ist, ich frage mich, wer hat dort überhaupt gearbeitet? Unter den Libyern sind 7 Millionen. Sie hatten 1,2 Millionen Ägypter. Sie hatten bei den Evakuierungen ein paar hundert Österreicher, ein paar hundert Deutsche, 42.000 Chinesen, die evakuiert wurden. Also das sind alles Zahlen, die einem so ein bisschen eine Idee geben, wie viel Fremdarbeiter dort sind. Und natürlich ist mit den Ereignissen von Libyen sind auch sehr viele Ägypter arbeitslos geworden, plus der Tourismus, der da niederliegt. Ja. Also das sind Zustände, die meines Erachtens in Ägypten die Zeitbombe, soziale Revolte. Ja. Es hat wirklich, ich würde behaupten, es gibt einige, die sehen das anders, die sagen, das war keine echte Revolution, weil das Establishment ist ja noch da, stimmt. Und es werden Schauprozesse da und dort gemacht, aber in den Strukturen hat sich wenig verändert. Also da ist sozusagen noch die alte Macht, sitzt an ihren Pfründen. Aber die Tatsache, dass doch sehr vieles umgewälzt wird, ist da. Nur ich glaube, das Risiko einer echten Brotrevolte kann sozusagen jederzeit noch kommen, weil die Menschen haben nichts zu essen. Das ist der Punkt.
Kann man da in ein paar Worten noch kurz dazu sagen, wo ist die Rolle der Frau? Haben wir noch gar nichts gehört und dann bitte geht's gleich weiter.
Wo jetzt in Ägypten?
Allgemein in die ganze.
Ja, allgemein ist es so unterschiedlich. In Algerien hat die Frau.
Im arabischen Frühling, welche Rolle spielt oder hat die Frau gespielt? Was spielt sie jetzt?
Also wenn ich nehme zum Beispiel Algerien, ja, da haben die Frauen in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt. Ja. Und für mich ist, wenn ich jetzt denke an Frau und arabischer Raum, ich sehe es ein bisschen kritisch. Man hat von westlicher Sicht oftmals so das Bild, die arme Frau im islamischen, arabischen Raum. Ja, die wird hier immer unterdrückt. Man muss es wirklich sich ganz genau anschauen, wo und in welchem sozialen Milieu wir uns auch bewegen. Ich habe gerade ein Buch zu Ende geschrieben, das kommt Ende April hoffentlich raus, unter dem Titel, kann ich nachher dann sagen, es klingt ein bisschen provokant, Testosteron macht Politik, weil es wird sozusagen unter anderem um die jungen Männer geht, die arbeitslos sind und die sozusagen hier auch den Aufstand machen. Und ich erwähne darin eben auch die Problematik Frauen. Ja. Also ich unterrichte viel an arabischen Universitäten und es ist, wie gesagt, immer eine Frage, wo sie sind, in welchem Milieu sie sich bewegen. Ja. Aber es gibt so etwas wie einen relativ wohlhabenden Mittelstand und dort geht es den Frauen nicht so schlecht. Ja. Die Frauen hatten ihre Rolle bei den Revolutionen, aber natürlich war die ägyptische Revolution mit ihren 18 Tagen viel zu kurz, um jetzt die Frauen irgendeine große Rolle im öffentlichen Raum zu katapultieren. Und das Problem in Ägypten ist, und teilweise auch in Tunesien, ist wieder ganz anders im Jemen, ist ganz anders in Marokko, aber es kommt wirklich immer darauf an, in welchem Staat und in welcher Gesellschaft man sich konkret bewegt, ist, dass beispielsweise viele der Personenstandsgesetze, Obsorgerecht für Kinder nach der Scheidung, Scheidungsfragen und so weiter, sind in Ägypten Teile der Gesetzgebung von Susan Mubarak gewesen, also der Ehefrau des Präsidenten. Die war meistens so die Schutzherrin über alles, was mit Frauenrechten zu tun hatte. Diese Gesetze werden gegenwärtig wieder rückgängig gemacht, mit dem Hinweis, das ist ja Gesetzgebung aus der Zeit der Diktatur. Okay. Und da haben teilweise mein, sozusagen, ich leiste mir da die Rolle des von außen, und das ist jetzt vielleicht etwas arrogant, was ich mir da anmaße, aber ich darf zum Vorwurf machen, den Frauenorganisationen sich sozusagen hier sehr stark eben an der Frau des Präsidenten orientiert zu haben, so nach der Devise, die soll die Oberschutzpatronin sein für Gleichberechtigung und Emanzipation. Das wird jetzt gegenwärtig zurückgerollt. Teilweise wird es auch von den Frauen selbst zurückgerollt. Kommt wirklich immer darauf an, wo man sich bewegt, in welchem Milieu man unterwegs ist. Aber in Algerien hatten die Frauen, wenn ich das vielleicht so kurz auch noch anmerken darf, ich kann mich an eine Episode erinnern, die mir vor vielen Jahren in Marseille passiert ist. Algerische Großmutter hat im Algerienkrieg, und der ist jetzt wieder ein bisschen in aller Munde, weil gestern 50 Jahre Waffenstillstand Algerien, diese Generationen leben noch, und ich kenne eine algerische Dame, die Episode rührt 10 Jahre her, die hat als Untergrundkämpferin gegen die Franzosen gekämpft, ja, wird heute von ihrem 18-jährigen Enkel angehalten, ein Kopftuch aufzusetzen. Also, oder von ihrer Enkelin. Das heißt, es ist die Enkelgeneration, die heute konservativer und frömer ist, als die Großmütter. Und wenn sie sich in Ägypten der 60er, 70er Jahre bewegten, da war der Minirock, das hat das Straßenbild geprägt. Frauen, die geraucht haben, wenn sie ins Museum für moderne Kunst in Kairo gehen, dann sehen sie, was dort sozusagen auch in den Objekten, in den Bildern festgehalten wurde in den 50er, 60er Jahren, was heute mit der Wahrnehmung in Ägypten überhaupt nicht mehr im Einklang steht. Das heißt, es ist vieles sehr, sehr rückschrittlich. Und dass daher sozusagen die Revolutionen und die Frauen, sie haben ihre Rolle drinnen gespielt, keine Frage, aber gegenwärtig geht auf gesetzgeberischer Ebene vieles zurück. Ja.
Bitte schön, Ihre Frage.
Danke. Danke, Frau Kneißl, für die präzise Analyse. Sie kennen den arabischen Raum sehr gut, ich komme von dort. Ich möchte zwei Sachen ansprechen. Erstens die Rolle der Islamisten. Glauben Sie nicht, dass, wenn Sie jetzt mit den Islamisten an die Macht kommen, dass das Positive, was Sie jetzt vorausgekriegt haben, also dass Sie jetzt die Wahlen gewonnen haben und so weiter, weil Sie eben, wie Sie gesagt haben, viele soziale Projekte und so weiter gemacht haben und weil die anderen, die fortschrittlichen Bewegungen, die nationalen Bewegungen, nicht viel gebracht haben für die Bevölkerung, für die Mehrheit der Bevölkerung und andererseits sich also fortschrittliche Parteien wie die Baath-Partei oder Kommunisten auch und so weiter sich also entwickelt haben zu einer Diktatur, zu einer so Macht von oben und das Volk praktisch ausgeschaltet haben. Ja. Und die Islamisten, also als sie gesagt haben, sie sind auch gut organisiert und deshalb haben sie die Wahlen gewonnen. Aber wenn sie jetzt an die Macht kommen, dann werden sie dann herausgefordert. Sie werden jetzt mit diesen Problemen konfrontiert werden und diese Probleme sind sehr groß. Mhm. Ja. Und das ist meine Hoffnung. Ja. Und es ist jetzt eine Möglichkeit, eine demokratische Regeln da zu installieren. Und wenn Sie jetzt nicht das machen, was Sie versprochen haben, dann werden Sie also Scheiße. Bei den nächsten Wahlen verschwinden. Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wo ich Sie fragen wollte, die ganzen Machthaber in der arabischen Welt,
waren ja begünstigt von Amerika und überhaupt von Europa. Und sie waren praktisch unter Schutz dann. Also Ben Ali und Mubarak sind gute Verbündete von Europa und von Amerika. Und diese Entwicklung, also diese Bewegung, die ist ja nicht im Sinne von Amerika oder vom Sinne von Kolonialmachten. Sind da nicht jetzt Versuche, also diese Revolution oder diese Bewegung irgendwie zu lenken in die Richtung, dass weil Amerika und Europa nichts machen konnte dagegen, dass die das in einer anderen Weise dann für ihre Ziele lenken?
Ich darf vielleicht mit Ihrer zweiten Frage beginnen. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie ein echtes Mastermind in vielen Staatskanzleien gibt. Also man überschätzt das manchmal von außen her, dass man glaubt, da sitzen jetzt wirklich hochbegabte Strippenzieher, die sozusagen Dinge in eine bestimmte Richtung lenken können. Das ist in vielen Staatskanzleien eigentlich heute nicht mehr der Fall. Das war vielleicht in Frankreich zu Zeiten, als der Präsident noch 7 Jahre in der Macht war und sozusagen gewisse Dinge beeinflussen konnte. Gerade in der afrikanischen Politik war das anders. Aber die Einflussnahme von außen ist teilweise natürlich im Moment mehr durch die regionale Mächte selbst gegeben. Das ist über den Iran, das ist über Saudi-Arabien, weil die auch über viel mehr Mittel und über eine ganz andere Mobilisierungsmöglichkeit verfügen. Die USA konnten Einfluss nehmen zu Zeiten Mubaraks und Sadats über die Armeeausbildung. Ich weiß nicht, ob die Armee in Zukunft auch in dem Umfang in den USA ausgebildet werden wird oder ob sie in Zukunft andernorts, vielleicht in China ausgebildet werden wird. Also wir erleben ja gegenwärtig auch eine Verschiebung der weltpolitischen daher glaube ich nicht, dass hier sozusagen jetzt wirklich eine echte große Einflussnahme der westlichen Staatskanzleien noch im großen Stile erfolgen wird. Auf europäischer Ebene ist es eher ein Herumeiern, mit wem soll man jetzt unter welchen Bedingungen, weil auch die Europäische Union in ihrer Gesamtheit nicht über ein außenpolitisches Konzept verfügt und schon gar nicht für den Nahen Osten. Daher sehe ich sozusagen nicht jetzt ein Lenken dieser Einflussnahme. Das wird mehr über Saudi-Arabien und über andere Emirate verfolgt werden, vielleicht auch noch eben über China und wird abzuwarten sein. Was das Scheitern der Islamisten bei den nächsten Wahlen anbelangt, möchte ich Ihre Hoffnung gerne teilen. Aus dem einfachen Grund, weil ich natürlich auch ein wenig meine Zweifel habe, inwieweit der Islamismus jetzt wirklich eine Anerkennung der Gewaltentrennung wirklich akzeptiert. Und ich persönlich habe einfach ein Problem mit, egal jetzt welcher ideologischen Richtung, die Gewaltentrennung nicht akzeptiert, wo das vermischt wird. Und wo es einfach auch keine Trennung von Politik und Religion gibt. Damit habe ich grundsätzlich in meiner weltanschaulichen Ausrichtung ein Problem. Weil Religion für mich Privatsache ist und weil ich für eine ganz klare Trennung von Justiz und Gesetzgebung und Exekutive bin. Und das ist in vielen politischen Systemen heute nicht der Fall, aber das ist auch eben rein jetzt vom Konzept her nicht im politischen Islam gegeben. Aber inwieweit sozusagen hier sich noch etwas verändern könnte, was zum Nachteil der Gesellschaft und der Wirtschaft erfolgen könnte, werden wir sehen. Also wenn man nimmt zum Beispiel der Wahlsieg der Hamas 2006 in den palästinensischen Gebieten, war vollkommen nachvollziehbar, weil eben die korrupte säkulare PLO und hier die noch unbescholtene Hamas mittlerweile haben viele Palästinenser auch von der Hamas die Nase voll, weil gerade in der jüngeren Generation man sich mit einer sehr islamisch strengen Sittenausrichtung wie Trennung der Geschlechter im öffentlichen Raum und so weiter nicht wirklich abfinden kann. Also nur die Hamas ist weiterhin sozusagen eine wesentliche Kraft und wird es vielleicht auch in diesem Machtkampf weiterhin bleiben. Daher bei nächsten Wahlen, ich weiß jetzt nicht, wie es um sie bestellt ist gegenwärtig, aber ich bin mir nicht so sicher, ob sie sozusagen wirklich scheitern könnte, weil da noch so viel anderes hineinspielt. Und genauso wird natürlich auch die Frage, wie entwickeln sich die Machtgefälle, welche Krieg- und Friedenssituation erleben wir, wo werden sich sozusagen die Ränge in der Bevölkerung wieder schließen. Aber dass gegenwärtig sich hier vieles dreht und dass gegenwärtig wir vielleicht auch nicht in Ägypten, aber in anderen Staaten vielleicht veränderte Grenzen sehen könnten, das wird noch für große Turbulenzen sorgen.
Das will die Trennung der Gewalten haben, und sie wollen nicht einen strengen Islam, und das ist meine Hoffnung.
Ich hoffe, dass sich sozusagen gewisses wieder anders gestaltet, aber das, was sicherlich auch Ägypten der letzten 30, 40 Jahre geprägt hat, war diese massive Landflucht. Und das hat auch die Türkei geprägt. Also es sind hier sehr, sehr viele ganz tiefe soziale Probleme, die sozusagen die politische Ausrichtung der Hauptstädte stark verändert haben. Das ist sozusagen die Anatolisierung von Istanbul auf der einen Seite, und das ist in Ägypten auch sozusagen diese massive Landflucht hinein nach Kairo. Muss ich mir vorstellen, Kairo war 1924, hat den Prix Universel der schönsten Stadt der Welt erlangt. Das war eine Gartenstadt. Das waren damals 200.000 Menschen, Kairo. Ja. Und hier komme ich auf das Demografische wieder, ja. Also, es ist, und gerade das demografische Problem wird heute natürlich in Ägypten nicht gerne gesehen. Da war sozusagen die Gesetzgebung unter Mubarak, was Geburtenkontrolle und so weiter anbelangt, offener. Es ist die Bevölkerung in der arabischen Welt hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Ja? Und das bei sehr begrenzten Wasserressourcen und so weiter. Also wie Kairo weiter funktionieren kann, soll, ich weiß es nicht. Und dass es hier sozusagen noch zu massiven einfach sozialen Unruhen aufgrund des nicht vorhandenen Wohnraums, nicht vorhandenen Wassers und so weiter kommen kann. Nur über Demografie können Sie mit Vertretern des strengeren politischen Islam schon überhaupt nicht reden. Und nicht nur mit denen.
Also Sie sind da in Sorge eigentlich.
Bitte?
Sie sind in Sorge. Was da
ja, es ist einfach es ist wirklich die Bevölkerungsexplosion, die hier weiterhin sozusagen greift, und wo ich nicht weiß, wie für diese Menschen einfach Arbeit geschaffen werden kann. Wasser.
Bitte, jetzt haben wir
der Herr
hat schon länger, genau. Bitte, wenn es ihm gibt. Dankeschön.
Auch ich habe Sorgen. Wie geht es denn den Christen in Zukunft in diesen moslemischen Ländern? Hm. Was haben die zu erwarten, zu befürchten?
Ja.
Das ist der eine Punkt. Der zweite, glauben Sie nicht, dass einmal auch in den arabischen Ländern, in den moslemischen Islam und so weiter, auch einmal zu einer Art ein Aufbruch kommt, wie bei uns damals, vor 200 Jahren, wie man einmal die katholische Geschichte aufgeweicht hat und das nicht mehr fest angenommen hat, dass es so ist. Es ist anders geworden. Wir waren durch diesen Aufbruch in der Lage, die Französische Revolution in Österreich, die ganzen Revolutionen, vielleicht auch im arabischen Raum, dass wirklich ein Umbruch kommen könnte.
Also das Grundproblem, glaube ich, das wir in islamisch geprägten Ländern, Gesellschaften haben, ist wirklich diese nicht vorhandene Trennung von Politik und Religion. Natürlich hatten wir vor der Französischen Revolution eine sehr mächtige katholische Kirche, und wir hatten sie in Österreich bis 1918. Also es war ja seine apostolische Majestät, der Kaiser von Österreich-Ungarn, und er hatte eine Rolle bei der Papstwahl und so weiter. Also das war für das Hause Habsburg etwas ganz Besonderes. Wir hatten in Europa immer diesen Konflikt zwischen weltlicher Macht und geistlicher Macht. Wir hatten Päpste, die von Kaisern eingesperrt wurden, und Kaiser, die zu Päpsten ihren Canossagang machen mussten, wie Heinrich IV. Und so weiter. Also das hat die europäische Geschichte geprägt. Nur, wir hatten in Europa immer diese Bipolarität. Es waren immer zwei Pole, die miteinander in einer unglaublichen Rivalität standen. und in der islamischen Tradition und damit auch in der arabischen Tradition, weil es ging nun einmal eben über den Propheten Mohammed eben von der arabischen Halbinsel in den Rest der weiten Welt dann, die Islamisierung. Der Prophet Mohammed war von Anfang an eine politische Autorität und eine geistliche Autorität in einer Person. Und bis zur Abschaffung des Kalifats, worauf ich eben zuvor angesprochen hatte, war die Person des Kalifen, der diese spirituelle, geistliche Autorität hatte, eben im Sinne eines Papstes in gewisser Weise, und die weltliche Macht als Sultan. Sultan heißt auf Arabisch Macht, das war sozusagen die kaiserliche, die weltliche Macht. Das war vom Jahr 622 sozusagen mit dem Aufbau des Propheten bis zum Sturz des letzten Sultan und Kalifen, der eben für 400 Jahre lag, eben das in den Händen einer osmanischen Dynastie, diese Machtfülle, das war immer in einer Person. Und es ist auch, ich habe viele Debatten geführt mit Kollegen aus dem arabisch-islamischen Raum, die Trennung von Politik und Religion ist schwer vermittelbar. Und da komme ich auch auf die Frage zum Christentum in den arabischen Ländern zu sprechen. Also das Land, das ich am besten kenne, ist der Libanon. Der Libanon ist das einzige arabische Land mit einem Christen an der Staatsspitze. Das ist sozusagen festgelegt. Im Libanon haben wir eine relativ einflussreiche christliche Bevölkerungsschicht, die wiederum sehr unterschiedliche christliche Gruppierungen von katholisch Unierten bis zu griechisch-orthodoxen und so weiter umfasst. Aber im Libanon hat sozusagen dieses fragile Gleichgewicht zwischen den vielen muslimischen und den vielen christlichen Gruppen irgendwie immer funktioniert, hat auch den Bürgerkrieg überlebt, funktioniert heute meines Erachtens immer noch irgendwie. Und es ist einfach auch ganz, ganz wichtig für beide Seiten zu begreifen, dass beide Religionsgruppen einfach in diesen Orient hineingehören. Ja, sie sind gewachsene Bestandteile. Wir haben in der Überzeugung vieler Muslime bedauerlicherweise bis heute die vorherrschende Meinung, alle Christen wären Kreuzritter. Die sind ja sozusagen mit den Kreuzrittern gekommen, was völlig falsch ist, weil einfach die Wiege, wenn ich das so pathetisch formulieren darf, des Christentums, die stand im Orient. Ja. Und ich will jetzt hier nicht zu theologisch werden, aber ich beispielsweise habe als Christin meine Probleme mit dem Apostel Paulus. Ja. Dieser gute Paulus hat als Marketingchef des Unternehmens Christentum dieses Christentum nach Rom gebracht und daraus eine griechisch-römische Geschichte gemacht. Hätte es den Paulus nicht gegeben, wer weiß, wie sich dann sozusagen die ganze jüdische Sekte rund um den Rabbiner Jesus anders entwickelt hätte. Und was wäre gewesen, wenn die Christen dann weiter Hebräisch oder Aramäisch, was er ja sprach, was sozusagen ein Zwischendialekt war, das hätte sich auch vielleicht ganz anders entwickelt. Ja. Also dieses Orient-Okzident-Gefälle, das wir heute haben und das unter anderem auch in der Spaltung der christlichen Kirche, nämlich zwischen Orthodoxie und dem Lateinischen, ist eine der vielen Folgen. Aber die Christen Ägyptens, die Christen Syriens sind zu Recht sehr besorgt. Und wenn Sie in eine koptische Kirche heute in Ägypten gehen, dann werden Sie riesige Plakate von der Revolution sehen, weil Sie müssen einfach bekunden, wir sind gute Revolutionäre. Wir sind Patrioten. Ja? Wir sind nicht jetzt Regimegänger von Mubarak oder sonst etwas. Also Sie müssen sozusagen royalistischer als der König sein, um in den Augen Ihrer Mehrheitsbevölkerung irgendwie zu bestehen. Und das ist das Fatale. Und ich habe eine Zeit lang in Jordanien in einem Studentenwohnheim gelebt und spreche relativ gut Arabisch und mir wurde auch immer wieder von meinen Kameradinnen da in dem Wohnheim gesagt, du bist ein netter Mensch, du sprichst gut Arabisch, wir mögen dich, aber wenn du jetzt Muslima werden würdest, dann wärst du sozusagen wirklich der perfekte Mensch. Und damit hatte ich ein Riesenproblem, weil ich einfach tagtäglich sozusagen das immer wieder rechtfertigen musste. Und es ist das, was sich gegenwärtig sozusagen, wohin wir hinlaufen, ist dieser Wettlauf um den Besitz der absoluten Wahrheit. Und das ist auf der einen Seite eben katholische Kirche, die behauptet, sie hat auf ihre Weise die absolute Wahrheit gepachtet, Unfehlbarkeitsdogma des Papstes, auch eine relativ junge Sache. Und eben auf der anderen Seite diese eben das missionarische der anderen Gruppierungen. Und wenn wir dann ein Land wie Syrien hernehmen, wo mir viele syrische Freunde gesagt haben im Jahr 2003, 2004, die vorher noch viel Veränderung wünschten, die dann gesagt haben, wir sehen in den Irak, wir blicken in den Libanon, wir wollen nicht das Chaos von dort, wir wollen hier einfach nur eine evolutionäre Veränderung. Und die Alawiten stehen für sozusagen eine Relativsicherung der säkularen also Staatsorganisierung mit einer gewaltigen Repression, wie sie sozusagen heute neu wieder aufbricht, immer da war. Aber es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass das, was sich in Homs abgespielt hat in den letzten Wochen, es gab dort ca. 200, 300 Opfer Christen, die von Rebellen bewusst beschossen wurden, ja, und nicht von der Armee in die Zange genommen wurden. Und es ist die Sorge sozusagen, wenn bestimmte Bevölkerungen, die einfach ein Bestandteil der Geschichte, der Zivilisation sind, wenn diese weiter auswandern, dann wird natürlich diese Bruchlinie, die wir zwischen Orient und Okzident haben, und die natürlich verschärft wurde durch diese Wahnsinnspolitik der letzten 10 Jahre, weil der Westen kann zehnmal sagen, wir haben nichts gegen die islamischen Länder, nur leider sind halt alle Kriege, die in den letzten Jahren losgetreten wurden, gegen islamische Länder gelaufen, völlig grundlos meines Erachtens. Afghanistan war keine gute Idee, Irak war keine solche, und wenn man etwas tun hätte wollen, hätte man vielleicht diesen unbekannten Feind über andere Vorgänge kontrollieren können. Aber da ist natürlich eine gewaltige Bruchlinie da. Und wir sehen, wann immer irgendwo ein Konflikt ausbricht, und das kann eine blöde Karikatur in Dänemark sein, die ersten, die zum Handkuss kommen, sind die Christen irgendwo in islamischen Ländern. Ja? Also als diese Karikaturen hochkamen, wurden in Nigeria, in Indonesien, in Malaysia, in Syrien Christen sozusagen wieder verfolgt. Ja?
Ich glaube, 2 Fragen gibt es noch, oder?
Sie haben die lokalen Kräfte angesprochen. Und da hätte ich eine Frage, und zwar, wie groß sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt westliche Mächte, ob wirtschaftlicher oder politischer Natur, auf der Suche nach dem schnellen Geld eben diese lokalen Kräfte unterstützen und da vielleicht auch Geld und Waffen so kleinen Gruppierungen zukommen lassen?
Also es ist ja interessant, dass in den USA zumindest in zweiter Rang, nicht gerade die Frau Hillary Clinton und nicht der Präsident Obama, aber der Direktor der CIA, gewisse sozusagen Personen, die auch die Dossiers lesen und Meinung mitbilden, die sagen in den letzten Tagen vermehrt, also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass da terroristische Elemente mittlerweile in Syrien am Werk sind. Also wie Assad gesagt hat, geht aufs Konto der Al-Qaida, haben alle gesagt, wieso Al-Qaida, das ist nur Propaganda. Aber wer immer sozusagen unter Al-Qaida, das ist ein Franchising-Unternehmen, das pickt man sich sozusagen auf, weil damit wird man wichtig. Aber es sind sozusagen gewisse Gruppierungen da, die man jetzt nicht als die aufrechte Opposition bezeichnen kann, ja. Und ich glaube, also, dass man ein wenig, oder ich will hoffen, dass man ein wenig aus dem Libyen-Desaster gelernt hat, und ich sage hier jetzt bewusst Desaster, weil es zwar auf militärischer Ebene Mission accomplished, kein einziger westlicher Pilot ist vom Himmel gefallen, und man hat sozusagen ein gewisses Kriegsziel erreicht, einen Regimewechsel, aber man sieht jetzt auch, was aus den Waffen wird, die gerade von Frankreich, also in diesem Bereich geliefert wurden, weil ich eben sage, diese Waffen sind heute in Westafrika unterwegs. Ich glaube nicht, dass wir aus westlichen Staaten jetzt massive Waffenlieferungen oder Geldlieferungen in die Rebellen sehen. Es sind wirklich Waffen, und das weiß man, wie gesagt, seit gestern sind diese Gerüchte klar, aus Katar in erster Linie, aber auch aus Saudi-Arabien gehen hier Waffen hinein. Der Westen weiß wirklich nicht, wie man mit Syrien heute umgehen kann. Und ich habe auch keine, also ich wüsste auch nicht, was man jetzt raten sollte. Ich kann nur sagen, und viele Syrer sind weiterhin auch gegen eine Intervention von außen. Man kann hier nicht intervenieren. Es ist, und man hat, ich glaube, viele westliche Regierungen haben heute weder den politischen noch den finanziellen Atem, so etwas durchzustehen, Noch dazu, wenn Sie in großen Staaten Wahljahre haben, wie in den USA und in Frankreich, das kann niemand heute durchstehen. Und das Afghanistan-Dilemma ist zu frisch da, die Probleme in Irak sind nicht zu Ende. Also ich glaube nicht, dass westliche Regierungen hier jetzt sich ins Westennest setzen werden. Die Türkei weiß auch nicht wirklich, was sie machen soll. Also ich weiß es nicht. Es ist eine menschliche Tragödie in erster Linie. Es ist ein Dilemma pur. Man mag mich dafür schelten, aber ich kann bis zu einem gewissen Grad die Linie Russlands auch verstehen. Ja? Also ich sage nicht, Russland sozusagen ist jetzt nur hier der Buhmann und weil die Russen im Sicherheitsrat ihr Veto eingelegt haben, sind noch mehr Menschen umgekommen. Das würde ich nicht so formulieren. Ich glaube, dass aus russischer Sicht einfach auch die Sorge ganz stark ist, das weitere Übergreifen eines sehr radikalen politischen Islams, der einfach in keiner Weise mehr von irgendeiner Seite kontrollierbar ist. Und Russland hat sein Dilemma mit Dagestan und Tschetschenien und vielen anderen kaukasischen Konflikten, wo mittlerweile auch saudische Gelder und so weiter hineinspielen. Also wie gesagt, wenn man sich für 5 Minuten in die Schuhe eines Russen hineinversetzt oder eines Chinesen, kann man manches verstehen. Ich wage zu behaupten, ich kann mich hier grundlegend irren, aber ich glaube, dass die Stimmen aus dem Westen, also gerade im Sinne von, wir müssen jetzt hier unbedingt grundlegend sozusagen den Regimewechsel in Syrien mitvollziehen, dass die leiser werden könnten.
Darf ich da noch mal kurz einhaken? Türkei, haben wir jetzt gerade gehört, es gibt jetzt 2 Geiselnahmen, türkische Journalisten. Was hat das jetzt zu bedeuten, bevor wir dann vielleicht zur letzten Frage kommen?
Ja, die Türkei hat ja eine relativ große Rolle in Syrien immer schon gespielt. Wenn ich da kurz in die Geschichte zurücklenken darf, die Türkei hat Ende der 1990er Jahre Syrien regelmäßig bombardiert, aufgrund der Präsenz der kurdischen Bewegung PKK, die also ihr Hauptquartier in Damaskus hatte. PKK-Chef musste damals Damaskus verlassen, wurde dann dank Mossad, Israel war damals noch in enger Allianz mit der Türkei und es war sozusagen ein vom israelischen Geheimdienst organisierte Aktion des Mossads, Öcalan festzunehmen, den Türken zu übergeben. Und das hat damals dann zu einer Entspannung der türkisch-syrischen Beziehungen geführt. Und jetzt kippen sie wieder in die andere Richtung. Ich glaube, dass Premier Erdogan selbst eine persönliche Niederlage auch erlitten hat, wenn ich so seine verschiedensten Versuche mir in Erinnerung rufe, auf Bashar al-Assad einzuwirken. Also wenn ich das richtig verstehe, hatte er, glaube ich, die Überzeugung, er hätte eine Einflussnahme auf Bashar al-Assad als väterlicher Ratgeber, der sozusagen ihm mehrfach in die Pflicht genommen hat und gesagt, hör mal zu, Bashar, das und das kannst du nicht machen. Und er hat mehrfach Ultimate gesetzt, die dann von Bashar al-Assad ignoriert wurden. Also da ist er persönlich auch verletzt. Ja. Und jetzt kommt es natürlich auch zu diesen Flüchtlingsbewegungen in Richtung Türkei. Und die türkischen Journalisten, die eben jetzt hier verhaftet wurden, sind für die Regierung Syriens ein gewisses Faustpfand, um 20 in die Türkei geflohene syrische hochrangige Militärs herauszuholen. Also da geht sozusagen jetzt ein größeres Geschäft. Aber zwischen der Türkei und Syrien sind viele alte Probleme. Unter anderem geht es da auch um Grenzen. Also die Grenze da zwischen Latakia und Syrien, das ist eine braune Kuppel, das Sie da oben sehen, das ist der Sandschak von Alexandret, den beansprucht Syrien bis heute. Und es gibt alte Grenzprobleme und auch wenn man nimmt die Rolle der Alawiten als solche, also Sie haben jetzt in den Nachrichten immer wieder gehört, das alawitische Regime von Hafez al-Assad. Wer sind die Alawiten? Die Alawiten sind eine Religionsgruppe, die heute auch eine Ethnie ist, durch dieses eben untereinander heiraten. Die Alawiten finden wir auch in der Türkei, finden wir sehr stark unter den Kurden. Und die Alawiten sind in den Augen der Muslime, der Sunniten, keine echten Muslime, weil sie erstens haben in ihren Initiationsriten, also um als junger Mann, als Bube in die Garde der jungen Männer aufgenommen zu werden, gibt es gewisse liturgische Abläufe, bei denen unter anderem Wein getrunken wird. Und die alawitischen Traditionen, die Liturgie, es ist kein Buch, das überall nachlesbar ist, also in gewisser Weise einem Rat von eingeweihten Männern vorbehalten, sehr viel hellenistische Elemente und in den Augen eines aufrechten Sunniten keine echten Muslime. Und die Alawiten sind sozusagen in diesem Grenzgebiet Türkei, Syrien, Türkei, Irak relativ stark, weil das sozusagen dort in diesem Kleinasien, dort lag die hellenistische Zentrale, dort waren sozusagen die großen Wirkstätten der hellenistischen Kultur. Und das ist auch ein alter Zivilisationsraum, der sich heute also in diesen unterschiedlichen Nationalstaaten widerspiegelt. Und hier brechen uralt Konflikte aus. Ne?
Gibt es noch eine letzte Frage?
Ja. Ich habe noch eine Frage.
Bitte.
Und zwar kann man darauf hoffen, dass einmal sich die europäischen Staaten und USA ein bisschen aus der Region zurückziehen, beziehungsweise die einmal alleine versuchen lassen aufzubauen, weil im Grunde mit neuen Waffenlieferungen und so weiter kann das natürlich nur 30 Jahre so dahingehen, so wie es auch in Somalia ist. Und die Frage ist halt, die Ölreserven und so, sind die so interessant für uns, dass wir eben so lange dort schüren, damit wir immer sozusagen nur Nachschub kriegen oder wird da irgendwann einmal das, die Moral oder halt die Ethik doch einmal durchsetzt?
Also es ist wirklich ein Fluch der Rohstoffe, ja. Und die reichen Länder dieser Welt, denen geht es heute am dreckigsten. Dazu gehören also die ölreichen Staaten, vor allem, also wenn ich jetzt auch denke an ein Land wie Irak, aber auch wenn ich denke an ein afrikanisches Land wie Kongo, also ein sehr reiches Land von seinen landwirtschaftlichen Ressourcen bis hin also zu Bodenschätzen, die auch leider für die Photovoltaikindustrie sehr interessant sind, für die Mobiltelefonie und so weiter. Also wir sollten ja eigentlich auch auf die Straßen gehen und schreien, no war for our Blackberries oder iPhones, weil das ist sozusagen genauso, wie es Blutdiamanten gibt, gibt es mittlerweile auch ein Bluttitanium und ein Blutkobalt und so weiter. Siehe eben Kongo. Aber Sie haben recht, wenn Sie sagen, sozusagen die Menschen können dort ihr Schicksal nicht selbst bestimmen. Genau das ist es. Also wenn Sie auch nehmen hier, weil ich gerade auf dieser Karte bin, die Grenze zwischen Syrien und Irak, ja, das ist so ein richtig schöner gerader Strich. Und die afrikanische Karte, sie ist ja nur voll von so geraden Linien. Diese Grenze wurde 1920 gezogen aufgrund von einer Pipeline. Also zuerst hat man die Pipeline gezogen, Erster Weltkrieg, man hat kapiert, wie wichtig Erdöl ist. Die Briten rissen sich damals Mesopotamien unter den Nagel, also das spätere Irak. Und weil man wusste über sehr wichtige Erdölvorräte im heutigen Nordirak, Kirkuk, Mosul. Und bevor man die Grenze sozusagen zwischen den französischen und britischen Mandaten, die nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen wurden, aus dieser Konkursmasse Osmanisches Reich, bevor man diese Grenzen zog, hat man Pipelines verlegt. Und wenn Sie mal in San Remo sein sollten, eine schöne italienische Küstenstadt, wo man sich also zu Beginn des 20. Jahrhunderts traf sich dort die Schickeria, und da gibt es ein Hotel Londra, wo man also auf einem Tischtuch, sagt die Anekdote, se noi vero ben trovato, diese Grenze sozusagen zog. Ja. Und es waren 1920 bereits Erdölkonzerne, die Grenzen gezogen haben. Mhm. Und jetzt ist natürlich das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert um Erdölkriege. Das 21. ist in meinen Augen teilweise noch viel mehr. Es wäre wunderbar, wenn wir aus dieser Erdölabhängigkeit irgendwie herauskämen. Ja. Aber ich bin gegenwärtig viel, skeptischer, misstrauischer, als ich noch vor 10 Jahren war, dass es uns gelingen könnte. Unter anderem, weil natürlich auch in Zeiten wie diesen wenig Mittel, politischer Wille auch vorhanden ist, um jetzt wirklich dieses verändern zu wollen. Ich habe mir immer gewünscht, einen langanhaltenden hohen Erdölpreis, der wirklich wehtut. Weil der Mensch handelt nicht aus Ratio heraus. Der Mensch handelt immer nur aus einer Erschöpfung, aus einem Leiden heraus. Und wenn der Erdölpreis lange Zeit wirklich wehtut, dann wird umgedacht. Aber ich rechne, ich kann mich, wie gesagt, völlig irren, aber ich rechne aufgrund der Gesamtumstände, die wir gegenwärtig erleben, eher wieder mit einem Zurückgehen des Erdölpreises, wenn sozusagen diese geopolitische Situation sich auflösen könnte rund um den Iran, außer es kommt zu einem Krieg um den Iran, weiß ich nicht, kann sein, ich glaube eher nicht. Aber wenn sozusagen dann diese Blase platzt, dann haben wir die Situation, wie wir sie sozusagen 2008 hatten, als der Erdölpreis wieder hinuntergegangen ist. Weil die Wirtschaft stottert und sie stottert mittlerweile auch in China ein wenig, sie stottert auch in Russland ein wenig. Also es ist sozusagen die Nachfrage sinkt und ich wäre nicht überrascht, wenn der Erdölpreis einfach aufgrund der makroökonomischen Daten wieder zurückgehen könnte. Gegenwärtig wird er wirklich politisch hochgetrieben. Aber ich kann mich, wie gesagt, dabei irren. Ich habe 2008 immer auf diese Finanzdimension hingewiesen und sie ist dann auch sozusagen im Herbst 2008 eingetreten.
Ich glaube, das gibt Hoffnung, oder?
Dass der Erdölpreis wieder sinkt. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so gut, wenn er wieder sinkt. Ja?
Auch mit dem können wir, glaube ich, gut schließen.
Ja.
Diesen interessanten Vortrag. Danke vielmals für diesen interessanten Einblick in diesen breiten Kosmos.
Danke. Ja, danke für Interesse, weil, wie gesagt, jeder hat im Moment wahrscheinlich so viele andere Sorgen und Problemchen und ich bin immer wieder sehr angetan davon, dass sich die Menschen für diesen Nahen Osten weiterhin interessieren. Und ich sage auch immer, im Deutschen sprechen wir vom Nahen Osten, es ist der Proxima Orient, im Englischen ist es der Middle East, es ist halt ein Stückchen weiter weg, aber für uns ist er verdammt nahe.
Ich glaube, wenn es noch irgendwelche dringenden Fragen gibt, ich glaube, wir sind so nett und stehen noch zur Verfügung.
Gerne.
Ich darf noch kurz auf die nächsten zwei Veranstaltungen hinweisen. Kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr ist eine Gastveranstaltung, das ist eine Lesung und eine Buchpräsentation unter dem Titel Hier ist Berlin von J.M. Steam mit einer Einführung von Tim Mohr. Kommenden Montag am 26. März um 19.30 Uhr geht es um die Verwaltungsreform. Maßnahme gegen den Staatsbankrott, Vortragender ist Peter Becker. Auf die Freunde des Kepler Salons darf ich auch noch hinweisen, Freunde braucht man immer, also jederzeit gerne willkommen. Und Freundinnen, Entschuldigung. Anmeldeformulare liegen auf. Von meiner Seite auch herzlichen Dank, das war sehr, sehr interessant.
Danke.